HR Info. Wissenswert.
Mit Heike Liesmann. Es waren drei besondere, drei aufgeheizte Tage. Im Juni vor 50 Jahren. Danach war nichts mehr beim Alten. Der Musikjournalist Klaus Walter beschreibt jetzt in HR Info Wissenswert, was diese drei Tage im Juni 67 bedeuten. Ein Blick in die Zeit und in die Popgeschichte. Was haben die Beatles, Benno Ohnesorg und Aretha Franklin gemeinsam? Sie schrieben Geschichte und zwar hintereinander an drei Tagen im Juni 1967. Der tödliche Schuss auf den Studenten Benno Ohnesorg kann auch als Startschuss gesehen werden für die politischen Umbrüche, die bei den 68ern der Studentenbewegung und der Radikalisierung einer ganzen Generation ihren Ausdruck gefunden hat. Die Popmusik von damals steckt ebenfalls voller Umbrüche und liefert sozusagen den Soundtrack dazu. Klaus Walter lässt diese Zeit für uns aufleben. 50 Years Ago, drei Tage im Juni 67.
1. Juni 1967.
In England erscheint das Debütalbum eines schmächtigen blonden Jünglings.
Rubberband. There's a rubber band that plays tunes out of June. In the library garden Sunday afternoon.
Der Name des 20-jährigen David Bowie. Sein Debütalbum floppt. Es war kein gutes Timing. Denn an diesem 1. Juni 1967 erscheint ein weiteres Album und das erschüttert die Popwelt. Es war heute vor 20 Jahren. Ausgerechnet das Album, das die Popmusik für immer verändern wird, beginnt mit einem Rückblick. Es war vor 50 Jahren. Am 1. Juni 1967 erscheint Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band von den Beatles. Die größten Alben der Popgeschichte ausgewählt von der Zeitschrift Rolling Stone.
Platz 5. Rubber Soul. The Beatles. Platz 4. Highway 61 Revisited. Bob Dylan. Platz 3. Revolver. The Beatles. Platz 2. Pet Sounds. The Beach Boys. Platz 1. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. The Beatles.
Wenn es nach dem Rolling Stone Magazin geht, dann stammen die fünf größten Alben der Popgeschichte samt und sonders von weißen Männern und sie sind alle zwischen 1965 und 67 erschienen.
Im Sommer 1967 war das die Musik, die die ganze Welt hörte, also die ganze westliche Welt natürlich.
Sagt Ernst Hofacker. Der Münchner Musikjournalist ist Autor des Buches 1967, als Pop unsere Welt für immer veränderte.
Sgt. Pepper war als Album einzigartig bis dahin. Sowas hat es noch nicht gegeben. Also weder produktionstechnisch, es ist das mit Abstand aufwendigste, was bis dahin überhaupt in der Popmusik produziert wurde. Zum anderen war es als Album konzipiert von vornherein. Es war also nicht eine Ablage von irgendwelchen Singles, die man da drauf tat, sondern es war tatsächlich von vorne bis hinten als Album durchkonzipiert, wenn es auch kein reines Konzeptalbum war. Es hatte als erstes überhaupt ein Clubcover. Es hatte ein sehr aufwendiges Artwork. Es hatte als erstes Album sämtliche Songtexte abgedruckt auf dem Cover. Dieses Album markierte aus damaliger Sicht auf jeden Fall den Höhepunkt der Beatles in ihrer Entwicklung als absolute Leitfiguren der jungen Popmusik.
Zudem markiert Sgt. Pepper ein Ende. Das Ende der Karriere der Beatles als Liveband. Die Musik von Sgt. Pepper ist viel zu kompliziert für die Bühne. Sie ist unaufführbar. Was der Band aber auch ganz recht ist. Denn bei ihren Live-Konzerten waren die Fans schon längst viel lauter als die Beatles selbst.
Und dieser Song ist called I Feel Fun.
Die Beatles im New Yorker Shea Stadium, 50.000 Zuschauer in Beatlemania-Hysterie, übertönen vier Musiker.
Den Beatles selbst ist es auch aufgefallen, dass die Konzerte, die sie gegeben haben, für sie musikalisch nicht mehr zufriedenstellend waren, dass sie als Band sogar mal schlechter geworden sind, weil sie überhaupt nicht gehört haben.
So erklärt der Mainzer Medienwissenschaftler Tillmann Baumgärtel die Metamorphose der Beatles von der Liveband zum Studioprojekt.
There's such a mystique about the Beatles that they'll be expecting God to perform.
Die Erwartungen an die Beatles seien ins Unermessliche gestiegen. Gerade so, als hätte Gott höchstpersönlich seinen Auftritt. So erinnert sich John Lennon in einem Interview nach dem Welterfolg von Sgt. Pepper. Eigentlich sind die Beatles spätestens seit 1966 keine Band mehr im klassischen Sinn, sondern vier Individuen, die manchmal in einem Studio zueinander finden, um gemeinsam Musik zu machen.
All I want for the Beatles is their individual happiness, and whether that's in a collective form or not remains to be seen.
Wir streben nach Glück, ob nun innerhalb der Band oder außerhalb, sagt John Lennon 1967.
I don't regret any of that. I don't regret taking drugs because
ich bedauere nichts, nicht die Drogen. Sie haben mir geholfen, obwohl ich sie niemandem empfehlen würde, aber für mich waren sie gut. Ich bedauere nicht, dass wir nach Indien gegangen sind.
India was good for me.
Diese Erfahrungen hinterlassen ihre Spuren auf Sgt. Pepper. Lucy in the Sky with Diamonds. Der Song ist inspiriert von einer Zeichnung von Julian, dem kleinen Sohn von John Lennon, sagt John Lennon. Er habe Julian gefragt, was er denn da gemalt habe.
Das ist Lucy im Himmel mit Diamanten.
Eine schöne Geschichte, aber nur die halbe Wahrheit. Die andere Wahrheit, Lucy in the Sky with Diamonds, könnte auch gelesen werden als Abkürzung für LSD. Auch die Trips der Beatles nach Indien hinterlassen ihre Spuren auf Sgt. Pepper. Within You, Without You, mit diesem exotischen Song von George Harrison beginnt die zweite Seite von Sgt. Pepper. Der Gitarrist der Beatles beschäftigt sich mit indischer Musik, er lernt Sitar spielen und so entsteht ein Lied, das von den frühen Hits der Beatles so weit entfernt ist wie Calcutta von Liverpool. Auch Ringo Starr darf mal wieder ein Lied singen auf Sgt. Pepper. Er ist zwar kein begnadeter Sänger, aber das ist eine gute Sitte in einer halbwegs demokratischen Band. Die Beatles sind ja nicht die Rolling Stones. John Lennon und Paul McCartney schneidern Ringo bestimmte Songs buchstäblich auf die Stimmbänder. With a Little Help from My Friends zum Beispiel. Ein Lied, das jeder mitsingen kann, egal ob er eine gute Stimme hat oder gar keine. Oh, baby, have you got... Well, 17. August 1969, ein Meilenstein im Nachleben von Sgt. Pepper. Joe Cocker, gelernter Klempner aus Sheffield, interpretiert das lustige Ringo-Lied auf seine ganz eigene Weise vor einer 500.000 Menschen beim Woodstock Festival. So hat jeder einzelne Song von Sgt. Pepper ein Nachleben. Auch als sich eine schwarze Frau das Lied eines weißen Mannes unter den Nagel reißt, über ein junges Mädchen, das nach einem Streit mit den Eltern das Haus verlässt. She's Leaving Home, ein Kommentar der Beatles zum großen 68er-Thema Generationskonflikt. Hier in einer sehr speziellen Fassung der afroamerikanischen Sängerin Syreeta von 1972. 50 Jahre nach seinem Erscheinen beschäftigt das Sgt. Pepper-Album weiterhin die Nachwelt. Auch in dem aktuellen Sammelband Younger Than Yesterday, 1967 als Schaltjahr des Pop. Der Sgt. Pepper-Essay darin stammt von Frank Witzel. Der deutsche Buchpreisträger von 2015 hat seine 60s-Kompetenz auf 800 Seiten nachgewiesen mit seinem Roman
Die Erfindung der Roten Armee-Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer 1969.
Frank Witzel sagt, mit der Geschichte von Sgt. Peppers Club der einsamen Herzenband hätten die Beatles ihren eigenen Arbeitsprozess ausgestellt.
Als ein Experimentierfeld, in dem alles möglich ist, in dem man sich kostümiert, verkleidet, in dem man Rückschritte macht, auch natürlich Vorgriffe in alle Stilrichtungen geht, um wieder die Kreativität anzukurbeln.
Am Ende, so das verblüffende Fazit von Frank Witzel, kommt ein einziger richtiger Song raus.
Das ist A Day in the Life und den halte ich auch für einen wirklich sehr gelungenen und sehr innovativen neuen Song, also den einzigen Song, in Anführungszeichen natürlich, der Sgt. Pepper. Und wir können die Entwicklung, den kreativen Prozess sozusagen miterleben. I read the news today, oh boy,
about a lucky man who made the grade. Apropos kreativer Prozess, Rückblende.
17. Januar 1967.
Die Beatles lesen Zeitung. Die Daily Mail meldet,
In den Straßen von Blackburn, Lancashire, gibt es 4000 Schlaglöcher. Wenn Blackburn eine typische Stadt ist, dann sind das über 2 Millionen Schlaglöcher im ganzen Land und 300.000 allein in London.
Ein paar Monate später finden sich die 4000 Schlaglöcher aus Blackburn, Lancashire in einem Song wieder. Da sind sie, die 4000 Löcher in Blackburn, Lancashire, im letzten Song des Sgt. Pepper Albums A Day in the Life. Auch die renommierte Musikkritikerin Eleonore Bühning hat eine Schwäche für A Day in the Life. Dabei ist sie bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung eigentlich fürs klassische Fach zuständig.
Als das Lied vor einem halben Jahrhundert herauskam, am 1. Juni 1967, als erste Zugabe zum Sgt. Peppers Konzeptalbum, wurde es sofort von der BBC auf den Index gesetzt. Mit der Begründung, die zweimal interpolierte, mit einer elektronisch ziemlich betrunken, verzerrten Tremolo-Verszeile »I'd love to turn you on« sei als direkte Aufforderung zum Drogenkonsum zu verstehen.
Jemanden antörnen könne man ja auch beim Sex, entgegnen die Beatles. Auch die FAZ-Kritikerin Eleonore Bühning verweist in ihrer Liebeserklärung für »A Day in the Life« auf das Nachleben des Songs bis in die Gegenwart.
Nur wenige Monate später wurde der Song A Day in the Life wegen seiner komplexen Form und der raffiniert aufgepimpten Klangräume für einen Grammy nominiert. In der Kategorie Best Instrumental Arrangement Accompanying Vocalists. Seither ist er zigfach zitiert, kopiert, plagiiert und gecovert worden. Der jüngste, wenn auch sicher nicht bizarrste Ableger, ist eine Tanzperformance des Choreografen Trey McIntyre. Sie hatte Anfang April 2017 am Theater in Kiel Premiere.
Schließlich weiß Eleonore Bühning noch von einem Rekord zu berichten.
Dieser Schlussakkord aus A Day in the Life ist der bis dato längste und komplexeste Schlussakkord der Popgeschichte. Ein Rekord. Hat aber nicht halb so viel Eindruck gemacht wie das Orchester-Crescendo, das die von Lennon gesungene Ballade zweimal in Stücke schneidet. Das beginnt jeweils mit einem Tremolo und steigert sich zu zwei elektronisch aufgebrezelten Götterdämmerungskatastrophen von schier stockhausischem Ausmaß. Solche Gröfatz-Stellen sind es, die die Anwesenheit von Karlheinz Stockhausen als Teil der Sgt. Pepper Band auf dem Cover legitimieren.
Der Gröfatz ist der größte Feldherr aller Zeiten, eine spöttische Bezeichnung für Adolf Hitler. Das vom englischen Popkünstler Peter Blake entworfene Cover zeigt ein Wachsfigurenkabinett der Prominenz. Von Bob Dylan bis Marlene Dietrich, von Marilyn Monroe bis Marlon Brando, von Karl Marx bis Oscar Wilde. Und Karlheinz Stockhausen, der Kölner Avantgarde-Komponist. Wie die Songs der Beatles führt auch das Cover von Sgt. Pepper ein Nachleben und wird immer wieder nachgestellt, zum Beispiel von Frank Zappa. So endet dieser erste von 3 Tagen im Juni 1967 mit dem rekordverdächtigen Schlussakkord von Sgt. Pepper, vorläufig.
Juni 1967.
Die letzte Aufforderung der Westberliner Polizei am 2. Juni 1967 gilt den Demonstranten, die gegen den Besuch des Schahs von Persien protestieren. In der Bundesrepublik ist damals meist die Rede von Studenten, wenn es um Demonstranten geht. So wird der politische Protest diskreditiert. Am helllichten Tag demonstrieren gehen, das können sich nur Studenten leisten. Normale Menschen müssen arbeiten und Geld verdienen. Diese Sprachregelung hält sich. Hier ein Auszug aus einer Fernsehdokumentation über diesen 2. Juni aus den 90er Jahren.
Als das Kaiserpaar am Abend die Deutsche Oper besucht, um den zarten Klängen der Zauberflöte zu lauschen, ist die Stimmung unter den Studenten gereizt. Jetzt richtet sich ihr Zorn auch gegen die Polizei. Sie rufen: Warum macht ihr euch zu Bütteln eines Diktators?
Aber die Demonstranten rufen noch etwas anderes. Gestapo, Gestapo, skandieren die Demonstranten. 22 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs sitzen ehemalige Repräsentanten des Nazi-Regimes in der Bundesrepublik Deutschland in wichtigen Positionen. Die Demonstration am 2. Juni eskaliert. Eine Teilnehmerin erinnert sich.
Dadurch, dass das sehr eng war, ist eine unbeschreibliche Panik ausgebrochen. Und von den Polizisten her auch mehr, als dass sie ihren Befehl ausgeführt haben, auch eine Wut. Die sind genauso mehr oder weniger panisch hinter uns her, wie wir vor ihnen weggelaufen sind. Also da war eben so eine Situation von Wut, Panik, Hass, Angst, die völlig unkontrolliert war.
Gegen 20 Uhr fällt ein Schuss. Der Polizist Karl-Heinz Kurras schießt ohne ersichtlichen Grund auf den Studenten Benno Ohnesorg. Der 26-Jährige wird aus kurzer Distanz am Hinterkopf getroffen. Am Tatort kommt dem Sterbenden die Demonstrantin Friederike Hausmann zu Hilfe.
Und ich habe ihm aber dann meine Tasche unter den Kopf, weil ich gesehen habe, also dass er irgendwie schwer verletzt war, das habe ich schon gesehen. Und da sind zwei Polizisten gekommen und wollten mich da wegtreiben. Und dann habe ich die angeschrien, sie sollten doch lieber einen Krankenwagen oder Sanitäter holen.
Das Foto von Friederike Hausmann, die bei dem tödlich getroffenen Benno Ohnesorg kniet, geht um die Welt. Der Berliner Polizist Karl-Heinz Kurras wird vom Vorwurf der fahrlässigen Tötung freigesprochen. Über 40 Jahre später, im Jahr 2009, stellt sich heraus, der Todesschütze Kurras war inoffizieller Mitarbeiter des DDR-Ministeriums für Staatssicherheit. Der Fall wird aufgerollt, der Polizist und Stasi-Agent Kurras hat wahrscheinlich gezielt geschossen. Zu einer Anklage wegen Mordverdachts kommt es nicht. Kurras stirbt 2014 in Freiheit mit 87 Jahren. Der tödliche Schuss auf Benno Ohnesorg am 2. Juni 1967 wird buchstäblich zur Initialzündung für eine Radikalisierung der wachsenden Protestbewegung. Der Ton wird schärfer, statt der sogenannten Latsch-Demos sind andere Protestformen gefragt. Nur ein knappes Jahr später, an Ostern 1968, dann ein weiteres Attentat. Rudi Dutschke wird von dem arbeitslosen Rechtsradikalen Josef Bachmann durch mehrere Schüsse lebensgefährlich verletzt. Dutschke ist eine der Schlüsselfiguren der linken Protestbewegung. Er stirbt 1979 an den Spätfolgen. Der Hass des Attentäters auf Dutschke speist sich aus der Hetzkampagne der Springerpresse gegen die rebellische Jugend. Die Politisierung erfasst alle Lebensbereiche. Autoritäten werden in Frage gestellt. Die sogenannte sexuelle Revolution und die feministische Bewegung richten sich gegen die bürgerliche Kleinfamilie und das Patriarchat. Und die Popmusik politisiert sich. Bands wie Tonsteine Scherben liefern den Soundtrack zur Revolte. Macht kaputt, was euch kaputt macht. 1969 geschrieben vom 19-jährigen Rio Reiser, 1970 veröffentlicht als erste Single der Band Tonsteine Scherben. Macht kaputt, was euch kaputt macht. Diese Parole nehmen schon bald sogenannte Stadtguerilla-Gruppen beim Wort. Sie ziehen in den bewaffneten Kampf und hinterlassen eine blutige Spur der Vernichtung. Die Gruppen heißen Rote Armee-Fraktion, Revolutionäre Zellen und Nomen est Omen, Bewegung 2. Juni.
3. Juni 1967.
Am 3. Juni 1967 gibt's eine neue Nummer 1 in den amerikanischen Verkaufscharts. Der populärste Song in den USA fordert Respekt. Respect, mit diesem Song landet Aretha Franklin ihren ersten Nummer 1 Hit. Dabei ist Respect gar nicht ihr eigener Song, eigentlich. Am 15. August 1965 veröffentlicht Otis Redding den Song Respect in den USA als Single. Respect, ein Schlüsselwort der Bürgerrechtsbewegung, die Mitte der 60er Jahre auf ihrem Höhepunkt ist und an einem Scheideweg. Der von Martin Luther King propagierte Weg des friedlichen und gewaltlosen Widerstands gegen die Diskriminierung wird von vielen schwarzen Amerikanern in Frage gestellt. Denn auch nach dem Civil Rights Act von 1964, der die Rassentrennung in den USA offiziell verbietet, hat es mit der Benachteiligung noch kein Ende. Zwischen dem 11. und 17. August 1965, also exakt in der Woche, als Respect erscheint, kommt es zu sogenannten Race Riots in Watts, einem Stadtteil von Los Angeles. Nach der Verhaftung eines schwarzen Autofahrers gibt es schwere Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstranten. Geschäfte werden geplündert, Watts brennt. Am Ende sind 34 Menschen tot, der Sachschaden liegt bei 40 Millionen Dollar. Otis Redding ist zu diesem Zeitpunkt einer der populärsten Protagonisten einer neuen Spielart der afroamerikanischen Musik. Ihr Name ist Programm.
Soul.
Soul steht für Seele. Soul Music wird vermarktet als der authentische Sound des modernen schwarzen Amerika. Selbstbewusst, kämpferisch, aufstiegsorientiert.
Was du willst, Liebling, das hast du. Und was du brauchst, Baby, das hast du. Alles, was ich verlange, ist ein bisschen Respekt, wenn ich nach Hause komme. Du kannst mich ruhig betrügen, Liebling, aber betrüg mich, wenn ich weg bin.
Auf den ersten Blick ist Respect nicht mehr als das Lied eines gekränkten Mannes, der von seiner Frau etwas mehr Rücksicht verlangt und Respekt. Aber wie so oft in der Popmusik, eine Zeile, ein Refrain oder auch nur ein Songtitel verselbstständigt sich und bekommt Flügel. Otis Reddings Forderung nach Respect machen sich nicht nur betrogene Männer zu eigen. Sie wird zu einer politischen Parole in diesen Zeiten des Umbruchs. Auf der Liste der größten Songs der Popgeschichte der Zeitschrift Rolling Stone steht Respect auf Platz 5. Allerdings nicht in der Version von Otis Redding.
This last song is a song that a girl took away from me. Good friend of mine. This girl, she just took this song. I'm still gonna do it anyway.
Otis Redding bei seinem bis dahin größten Auftritt beim Monterey Pop Festival 1967, ein halbes Jahr vor seinem Tod bei einem Flugzeugabsturz. Ein Mädchen habe ihm diesen Song weggenommen, eine gute Freundin, sagt Redding und lacht. Lacht er, weil er stolz ist? Oder ist er auch ein bisschen gekränkt? 1967, also 2 Jahre nach dem Original von Otis Redding, nimmt Aretha Franklin ihre Version von Respect auf. Die Tochter eines Baptistenpredigers aus Detroit hat das Singen in der Kirche ihres Vaters gelernt. Über Gospel und Jazz landet sie beim Soul und trägt schon bald den Ehrentitel
Queen of Soul.
Die Königin des Soul macht Otis Reddings Lied From Respect zu ihrem eigenen und gibt ihm buchstäblich neuen Sinn.
Was du willst, Baby, ich habe es. Baby, was du brauchst, weißt du, dass ich es hab? Alles, was ich dafür möchte, ist ein bisschen Respekt, wenn du nach Hause kommst. Nur ein kleines bisschen.
Aretha dreht den Spieß rum. Sie hat das, was der Mann will. Sie ist das, was der Mann begehrt. Also fordert sie Respekt, wenn er nach Hause kommt. Und damit der Mann auch kapiert, was sie meint, buchstabiert sie ihre Forderung. Ganz im Sinne der weltweiten Frauenbewegung. Also nochmal zum Mitschreiben. Das R-E-S-P-E-C-T verleiht dem Wunsch, respektiert zu werden, Nachdruck und ist seither verankert im kollektiven Gedächtnis Amerikas. Sogar beim Präsidenten, auch wenn der beim Buchstabieren ein bisschen aus dem Takt kommt.
When Aretha first told us what R-E-S-P-E-C-T meant to her.
Aretha hat uns beigebracht, was Respekt bedeutet, sagt Barack Obama. Auch deswegen singt Aretha Franklin bei der Amtseinführung des ersten afroamerikanischen Präsidenten der USA. Mit seinem Original Respect erreicht Otis Redding 1965 Platz 35 der US-Charts. 2 Jahre später geht Aretha Franklins Version an die Spitze und wird einer der größten Hits des Jahres. Hat Aretha Franklin bewusst versucht, die Version von Otis Redding zu toppen?
No, with singers.
Nein, manchmal hört man einen tollen Song und man denkt, wow, den hätte ich auch gern als Erste gesungen. Aber nach einer Weile darf man so einen Song neu aufnehmen. Die sind ja kein Privateigentum.
We don't own them. Mit ihrer feministisch aufgeladenen Aneignung von Otis Reddings Song macht Aretha Franklin Respect zu einer doppelten Hymne. Eine der Bürgerrechtsbewegung und eine der Frauenbewegung.
Damit ist die Geschichte dieser 3 Tage im Juni hier zu Ende. Das Nachspiel beginnt einen Tag später.
4. Juni 1967.
3 Tage nach dem Erscheinen von Sgt. Pepper. Vor der versammelten Pop-Prominenz im Londoner Savile Theatre spielt Jimi Hendrix, der neue Shooting Star. Und er hat sich was einfallen lassen. Ernst Hofacker, Chronist des Popjahres 1967.
Im Publikum stand auch Paul McCartney und der hat sich sehr gewundert und sehr gestaunt, weil der erste Song, den Hendrix bei diesem Konzert spielte, war Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Kollege McCartney war sehr geschmeichelt. Hendrix hatte damit natürlich die Lacher auf seiner Seite.
3 Tage im Juni 1967. Die Folgen reichen bis in unsere Gegenwart. Paul McCartney geht demnächst wieder auf Tour. Am 18. Juni 2017 wird er 75 Jahre alt. Will you still need me? Will you still feed me
when I'm 64? Und vorausgeblickt haben sie auch, die Beatles vor 50 Jahren. Drei Tage im Juni 67. Klaus Walter mit seinem Blick in die Pop- und in die Zeitgeschichte. Sie finden diese Sendung zum Nachhören als Podcast auf hr-info-radio.de. Mein Name ist Heike Liesmann.